Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Ganz herzlich willkommen zu dieser Fazit-Wochenendausgabe mit zwei Premieren. Nein, eigentlich dreien. Die eine spielte heute im Fußballstadion und zwar in der Alten Försterei bei Union Berlin. Die Hauptperson eine Fußballtrainerin. Und diese Premiere ist keine Theaterinszenierung, sondern ein ganz reales Sportereignis. Erstmals in der Geschichte des Bundesliga-Fußballs wird eine männliche Elf von einer Frau trainiert und heute war der erste Anpfiff da. Schauen wir genauer hin. Das niederländische Theaterkollektiv Wunderbaum verarbeitet den Business-Ratgeber The Art of the Deal von Donald Trump. Ja, ob das ein witziger, unterhaltsamer Abend war, erfahren Sie gleich. Und wir sprechen über eine DDR-Kochbuch-Queen, Ursula Winnington, eine Frau, die in den 70er, 80er Jahren weit reiste und exotische Rezepte verbreitete. Jetzt wandert ihr Nachlass in die Sächsische Landesbibliothek.
Ja, erstmal hallo zusammen. Ich glaube, es sieht man ja schon ganz gut, was heute hier los ist in dem Raum. Schön, dass ihr alle da seid. Aber klar, ich habe totales Verständnis dafür, dass das eine Rolle spielt, das ganze Thema. Aber ja, für mich ist es einfach so, dass ich das Thema grundsätzlich kenne und sich für mich einfach noch nie darum gehandelt hat. Also mir geht's schon immer um Fußball.
Marie-Louise Ether, Cheftrainerin des Erstligisten Union Berlin. Und Sie sind immer noch bei Fazit und nicht in einem Sportmagazin. Heute ging Ihr Verein im Abstiegskampf gegen den VfL Wolfsburg erstmals mit ihr als Trainerin auf den Rasen. Und wir sprechen darüber, weil es eben noch überhaupt keine Selbstverständlichkeit ist, dass eine Frau eine Herrenmannschaft trainiert. Entsprechend viel geschrieben, auch in der internationalen Presse, wurde schon über die Fußballerin Marie-Louise Ether, ebenso wie es erwartungsgemäß auch Hasskommentare gab. Mein Kollege Matthias Dell war bei diesem historischen Spiel heute dabei und ist jetzt im Studio. Hallo Matthias.
Hallo.
Am Ende hat Union mit der neuen Trainerin im Abstiegskampf heute ja leider verloren. Das hätte dieser Geschichte natürlich noch gleich mal die Krone aufgesetzt, oder?
Das stimmt und gleichzeitig kann man sagen, Fußball ist eben, Phrase, ein Ergebnissport. Der richtet sich nicht danach, was die schönste mediale Erzählung ist. Und das Spiel war einfach nicht gut, aber so ist eben die Realität. Und was man vielleicht auch sagen kann, dass diese Niederlage wiederum diesen ganzen medialen Hype so ein bisschen dementiert, weil es einfach so ist.
Ja. Für Union geht es also momentan um ziemlich viel, aber der Verein, der hat ja mit der Personalie Ether viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. War das heute im Stadion auch so?
Also es war schon sehr bewegend. Man hat es auch vorher so ein bisschen gespürt und das Interesse der Presse war natürlich auch riesig. Da stand so eine Schar von Fotografen hinter Absperrbändern, wie man das vom Flughafen kennt, und hat sie fotografiert. Der eigentlich emotionale Höhepunkt war dann die Mannschaftsausstellung kurz vorm Spiel. Die läuft immer so, dass der Stadionsprecher kurz vor Anpfiff eben durchgibt, wer da aufläuft, und dann gibt es so einen eingeübten Dialog mit dem Chor der Fans. Da ist Union Berlin auch besonders, weil normalerweise wird der Vorname vom Sprecher gesagt und der Fanchor skandiert den Nachnamen. Bei Union ist es aber so, dass der Stadionsprecher Christian Arbeit den vollen Namen sagt und danach akklamieren die Fans mit Fußballgott. Und da stellt er sich dann in diesem Fall natürlich die Frage des Genderns, wenn man so will. Das klang dann nämlich so.
Mit der Nummer 39, Dennis Köln. Fußballgott! Und damit kommen wir zu unserer Trainerin. Wir sagen herzlich willkommen zurück hier im Stadion an der Alten Försterei. Unsere Trainerin heißt Marie-Louise Ether.
Also es war schon irre bewegend, auch mit dieser Pause davor, wie in so einem guten Theaterdialog, wo natürlich alle wussten, was folgt. Und es gab lustigerweise auch schon Merchandising-Schals, auf denen Fußballgöttin stand.
Was ist denn das für eine Frau, diese Marie-Louise Ether?
Ja, sie gilt als riesiges Talent, die ist ja noch wahnsinnig jung, 1991 in Dresden geboren, als Spielerin dann bei den Frauen in Potsdam gespielt, die Champions League gewonnen, mit 26 schon die Karriere als Spielerin beendet, dann Trainerin geworden, zuerst bei Bremen, dann bei Union, schon eine ganze Weile im Nachwuchs. Und da war sie eben vor 3 Jahren bereits als wieder mal in der ersten Herrenmannschaft, was überbrückt werden musste, weil ein Trainer entlassen wurde, war sie bereits Co-Trainerin und war auch die erste Co-Trainerin in der höchsten Spielklasse in Deutschland. Hat da auch sogar Champions League ein Spiel mit betreut und hatte dann eben zuletzt die U19-Männermannschaft von Union betreut und soll eigentlich jetzt zur neuen Saison das Frauenteam von Union, das ja auch in der ersten Liga spielt, betreuen.
Das heißt, sie macht das nur vorübergehend?
Wahrscheinlich, hängt ein bisschen davon ab, wie es läuft.
Ja. Das ist doch sicher kein Zufall, dass es zu dieser Sensation, sage ich jetzt auch mal, weibliche Trainerin trainiert Bundesliga-Erstligisten bei Union kommt.
Ja und nein, weil Union ist zwar ein besonderer Club, weil der so ganz bestimmte Fankultursachen hat. Die Leute haben das Stadion mit umgebaut, da gibt es ein Denkmal für. Es gibt irgendwie keine blöden Gewinnspiele in der Pause, sondern werden wie in der Kirche die Toten durchgesagt. Also es gibt so eine romantische Idee von Fußballkultur, könnte man sagen. Und gleichzeitig ist eben Union nicht so links und progressiv, wie man das vielleicht mit Freiburg verbinden würde oder St. Pauli oder vielleicht noch Mainz. Weil eben auch immer so ein bisschen so eine konservative, vielleicht leichte Ostmuffelei dabei ist. Deswegen könnte man aber sagen, quasi only Nixon can go to China. Also die konservative Seite macht das einfach und es ist ja auch vollkommen normal. Und aus der Sicht des Vereines ist die einzige Frage, trauen wir ihr es zu oder nicht? Und deswegen ist auch diese Diskursverdrehung von rechts, da ging es um Ideologie, totaler Quatsch, weil in diesem Milliardengeschäft Fußball kann man sich sowas nicht erlauben. Und das Interessante ist eben, dass der Verein sie sehr gut aufgebaut hat, vor 3 Jahren bereits als Co-Trainerin, U19 und so weiter. Das heißt, die ist damit vertraut und ist eine relativ normale Lösung, wenn es nicht läuft. Wir brauchen schnell einen Trainer, greift man auf den nächstälteren Trainer, Trainerin. Und das ist eben sie dann gewesen bei Union jetzt auf die U19-Mannschaft zurück. Das war bei Wolfsburg zum Beispiel diese Saison auch schon so.
So, wenn es so viel um Vorbildwirkung und Signale geht, was sagt uns denn diese Personalie über den Stand der Frauen im immer noch von Männern dominierten Fußball?
Na, das ist auch gemischt. Auf der einen Seite ist es ein Meilenstein, deswegen auch das Weltinteresse der Weltpresse, sage ich mal. Da ist jetzt etwas, was nicht mehr genommen werden kann. Die erste Frau in der höchsten Spielklasse als Trainerin im Herrenfußball. Und gleichzeitig, wenn wir auf diese Saison gucken, gibt es irgendwie eine Geschichte, wo in Hamburg der Sportvorstand Stefan Kunz entlassen worden ist wegen mutmaßlicher MeToo-Vorwürfe. Gibt es eine Geschichte, wo in Bayern München Jérôme Boateng, ein vor Gericht schuldig gesprochener Frauenschläger, ein Praktikum machen sollte, was nur durch Fanproteste verhindert wurde. Gibt es auch eine ganz kleine Geschichte, eine Anekdote praktisch von einem Champions-League-Spiel Bayern München. Die Spieler kommen vom Feld und klatschen die beiden ihnen bekannten männlichen TV-Experten, ehemalige Spieler ab und ignorieren aber die weibliche TV-Expertin, die daneben steht und die mit Tabea Kemme eine Olympiasiegerin und Nationalspielerin ist. Und dieses Nichtsehen ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wie viel da noch gemacht werden muss. Daran wird das alleine nichts ändern, aber es ist halt ein Meilenstein für diese ganze Geschichte.
Aber Matthias, die heutige Niederlage wird Marie-Louise Ether nicht schaden.
Das wird man sehen. Was sie jetzt erreicht hat, ist der Meilenstein. Das kann ja keiner nehmen. Gleichzeitig würde ich sagen, sitzt die nicht zu Hause und guckt sich den ganzen Tag im Spiegel an und denkt so, ich bin die Erste, sondern die will halt trainieren, die will erfolgreich sein, die will Spiele gewinnen. Und das hat sie auch in der Pressekonferenz sehr schön gemacht, dass sie eben darauf verwiesen hat, dass es auch vor ihr schon Leute gab, die Sabrina Wittmann zum Beispiel in der 3. Liga seit 2024 Ingolstadt-Herren trainiert. Sie ist jetzt eine von denen, aber was sie will, ist Erfolg haben. Das heißt, man könnte jetzt ganz normal mit so einer Fußballerweisheit schließen, das nächste Spiel ist das schwerste oder nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Und sie muss jetzt Punkte gewinnen am nächsten Wochenende.
Matthias Dell über die neue Fußballtrainerin von Union Berlin, Marie-Louise Ether, heute im Stadion in der Alten Försterei gefeiert. Und Matthias war mit dabei. Vielen Dank.
Bitte sehr.
Das flämisch-niederländische Theaterkollektiv Wunderbaum ist in der Szene bekannt dafür, gängige Erwartungen lustvoll zu unterlaufen. Vor 2 Jahren etwa war es mit seiner Hundekot-Attacke zum Theatertreffen eingeladen. Jetzt hat sich Wunderbaum mit dem sogenannten Dealmaking beschäftigt und dazu das 1987 erschienene Trump-Buch The Art of the Deal nochmal vorgeknöpft. Ob es wirklich von Trump selbst geschrieben wurde, man weiß es nicht. Für die Bühne wurde daraus jedenfalls eine Art musikalische Satire über Geschäftemacherei. Heute Abend war die Uraufführung.
How many zeros are in a billion? How many zeros? Tell me, my friend. How many billions are in a trillion? What does it take to count this to the end?
Ja, die Kunst des Deals. Für uns mitverfolgt hat den Abend in Bochum unser Kritiker Christoph Orem. Christoph, was war das für ein Abend? Ein Tritt vors Schienbein? Und wenn ja, von wem?
Ja, ich würde eher sagen, ich bin da nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen oder um mal so in diesem Sprech dieses Trump-Buchs zu gehen. Das war doch eine Win-Win-Situation. Vielleicht ein Sprech, den wir ja auch alle schon um uns herum kennen und schon zu oft gehört haben. Also das war jetzt im Ganzen wirklich, wie man vielleicht in dieser Ballade schon gehört hat, natürlich jetzt nichts, was bierernst da in eine Literaturexegese reingeht oder so. Und es war auch diese ungewöhnliche Dramaturgie wirklich da. Denn angekündigt, ja, als satirisches Musical, aber dann ganz am Anfang, so die ersten anderthalb Stunden fast, möchte ich sagen, ist das eher eine Art Leseprobe und klingt dann eher so.
Bei den meisten Deals geht es ja gar nicht um eine Win-Win-Situation, wie uns dieses Buch weismachen will, sondern um Erpressung. Wenn ich jetzt drohe, dir in die Fresse zu schlagen, Pöck, falls du nicht machst, was ich will, ja? Und dann machst du, was ich will. Und zur Belohnung trete ich dir nur vors Schienbein. Dann bist du vielleicht erleichtert, weil du nur einen blauen Fleck hast und kein blaues Auge. Aber das ist kein Win-Win. Das ist Erpressung. Genau. Und genauso funktioniert die Politik von diesem Herrn Trump.
Ja. Das klingt dann natürlich schon noch leicht pointiert, aber doch schon was trocken. Und diesen Diskursanteil, denn so ein bisschen was, muss man natürlich, wenn man das Buch aufs Programm schreibt, muss man natürlich auch über das Buch und über Trump erzählen. Und wir sitzen jetzt also hier so bei so einer Leseprobe und das Ganze wird dann noch aufgehübscht von dem Regie, indem man eben solche Teile zitiert, aber dann auch noch so ein bisschen menscheln lässt zwischendurch. Und auf einmal sind da Musiker da, die keiner kennt. Und wo bleibt eigentlich die Regie? Und ein Techtelmechtel im Ensemble darf natürlich auch nicht fehlen.
Mhm. Ja, man könnte sich ja fast fragen, ob man so einem 80er-Jahre-Business-Ratgeber von Donald Trump nicht zu viel Ehre erweist, den dann auch noch auf die Theaterbühne zu heben. Andererseits natürlich irgendwie auch eine lustige Idee. Vermutlich soll der Abend ja auch vor allem lustig und pointenreich sein.
Genau. Und natürlich dann auch die Frage, die du gerade stellst, das ist es ja. Was soll man denn mit so einem Buch eigentlich machen? Da steht ja auch eigentlich nichts drin. Und das benutzen die dann jetzt halt, um mit Erwartungshaltungen zu spielen und dann eben zu sagen, ja na gut, dann setzen wir uns halt eben hin und schreiben uns mal Mails hin und her, die wir aufgereiht auf der Bühne sitzen, wir auf Stühlen mit Mikrofon vor uns, die wir uns dann vorlesen. Hör, wie sollen wir das eigentlich machen? Was sollen wir da bloß tun? Naja, uns fällt gar nichts ein, dann gehen wir am besten mal ins Musical. Und so kommen sie dann auf die Idee, irgendwie diesen Abend vielleicht als Musical zu gestalten. Aber wir sind dann natürlich noch nicht in einem Musical, sondern in so einem Hin und Her, in so einem Ping-Pong aus Befindlichkeiten, aus Mails und aus Ideen. Und das ist natürlich eine durchaus charmante Verquickung, ich sag mal, von Illusion und Realität, weil man also auch als jemand, der das Ensemble kennt, hat sie wirklich ein Kind in der Kita, das sie jetzt nicht abholen kann oder wird dieser Vorplatz wirklich begrünt, was stimmt hier noch und was nicht, da war man schon drin. Dann ist das Ganze noch mit so Theater-Insidern gestrickt, die das so dann natürlich schon so adressieren an Publikum, dass man mal dann auch damit umgehen kann, wie so ein Theaterbetrieb läuft oder so. Ja, ja.
Also das hört sich so an, als ob das eine Art Probe ist. Ja, Theaterprobe auf der Bühne ist, die man sieht. Oder wie wird das umgesetzt?
Ja, also im Grunde sind es drei Teile. Also einmal die Biografie einer Musicalsängerin ganz zu Beginn, gespielt von Mona Wojciechowska, so auch mit Kinderfotos, die nicht stimmen und so, wo gesagt wird, ja, ich und Amerika und ich war schon immer Musical und ich wollte Ballett und Musicals, ich liebe Musicals. Dann gibt es so einen zweiten Teil, den ich eben so beschrieben habe, so eine Art Leseprobe. Das ist dann auch ehrlich gesagt ein bisschen zu lang. Also braucht man das wirklich anderthalb Stunden? Naja, naja. Und dann aber, ihr findige Theater Menschen merken das, geht der eine und dann die andere Schauspielerin, dann wieder noch einer von der Bühne, bis nur noch einer da ist und man vermutet schon, naja, gleich passiert noch was. Und ja, na klar, dann geht dieser Vorhang auf und das Musical beginnt wirklich. Und die letzte halbe Stunde gibt es dann wirklich Vollgas mit Liveband, großem Bühnenbild. Und dann ist da wirklich auch im Hintergrund diese riesige Banane, über die vorher so viel diskutiert worden ist, als kapitalistisches Symbol, als Symbol dafür, dass es postkolonialistisch ist und dass es sowieso überzüchtet ist und so. Und wurde natürlich gesagt, dass man das nicht bringen könne. Aber ja, dann bringen sie schon irgendwie so eine 5 Meter große Banane. Und all diese merkwürdigen Ideen, die sie sich vorher bei dieser Leseprobe ausgedacht haben, die finden dann auch wirklich statt. Und das ist schon wirklich komisch. Mhm. Also das ist der Trick dieses Abends. Es werden total absurde Sachen angekündigt und dann wirklich auch gezeigt.
Und hat das vielleicht irgendwo auch noch, ja, was soll ich sagen, eine Metaebene oder etwas wie neue Gedanken, die man mit nach Hause nimmt?
Also man sieht natürlich Menschen dabei zu, also den Schauspielern, die so ein wichtiges Projekt haben, die sich dann aber letztlich auch in ihrem Alltag verlieren und das rauscht so über einen hinweg. Das wäre noch was, wo ich sagen würde, was es verdeutlicht. Aber dann ist es schon so, dass hier gewisse Kritik an Trump, an seinem Auftritt und so geübt wird, dass aber so der Erkenntnisfaktor wirklich gering ist, dass auch sozusagen nicht wirklich eine Utopie entwickelt wird. Was kann man dem denn entgegensetzen, so einer neoliberalen Art Kunst des Deals. Und das ist dann doch bisweilen vielleicht so eine gewisse Hintergründigkeit vermisst und sehr gut unterhält und wirklich auch gute Pointen setzt, aber dann doch auch bisweilen vielleicht eher Klamauk ist als Satire.
Das sagt unser Kritiker Christoph Orem über die Kunst des Deals nach dem 1987 erschienenen Business-Ratgeber von Donald Trump. Zu sehen ist das am Schauspielhaus Bochum und die nächste Vorstellung, die ist gleich morgen Sonntag. Vor langer, langer Zeit war Düsseldorf mit seiner Kunstakademie mal tonangebendes Kunstzentrum mit Strahlkraft weit über das Rheinland hinaus. Gerhard Richter lehrte hier, Josef Beuys, Günter Uecker und in den Galerien wurden ja dann auch bereits in den 1960er Jahren Ikonen der Popart zum Beispiel gezeigt. Was sich aus dieser alten bundesrepublikanischen Zeit erhalten hat, ist eine tief verankerte Sammlertradition, auf die setzt auch dieses Jahr wieder die Art Düsseldorf. An diesem Wochenende Christine Scheucher über eine Veranstaltung, die natürlich auch der traditionsreichen Art Cologne Konkurrenz machen will. Kann sie es?
Historia Wagi Ciężkiej, Michał Olszański, FM1. Zapraszam na kolejne wydarzenie.
Am Anfang war die Performance. 2013 entwickelte der deutsche Künstler Christian Jankowski eine Werkserie, die sich mit der Last der deutschen Geschichte auseinandersetzt, im doppelten Wortsinn. Denn der Schwere des Themas gewinnt der Künstler durchaus humoristische Facetten ab. Gewichtheber der polnischen Nationalmannschaft widmeten sich unter seiner Anleitung einer Mammutaufgabe. Sie sollten nationale Denkmäler stemmen. Eine Fotoedition dieser geschichtsträchtigen Aktion ist nun in einer Solopräsentation des Künstlers Christian Jankowski auf der Art Düsseldorf zu sehen. Gleich am Preview-Tag wurde die Arbeit von der Ankaufskommission des Düsseldorfer Kunstpalasts um 18.000 Euro erworben.
Ich war eingeladen in Warschau vom Museum für moderne Kunst eine Übersichtsausstellung von meinen Werken zu machen und gleichzeitig wollten sie auch eine neue Arbeit haben, die dort entsteht. Und auf einmal dachte ich so, es ist spannend eigentlich mit den Denkmälern nochmal neu zu arbeiten, um eine neue Perspektive wirklich zu kriegen auf das, was da stattgefunden hat, aber auch wie dann Erinnerungskultur weiter sich vorträgt und wie lebendig die dann auch bleibt.
In einem kuratierten Messestand zeigt die Galerie Krone mit Niederlassungen in Berlin und Wien auf der Art Düsseldorf drei Werkserien von Christian Jankowski. Jahrelang hielt die Galerie der Traditionsmesse Art Cologne die Treue. 2026 hat sich Galerist Markus Peichel erstmals entschieden, nach Düsseldorf zu kommen. 32 weitere Galerien, darunter Esther Schipper und Bärbel Kresslin, haben es ihm gleich getan. Auch sie sind zum ersten Mal auf der Art Düsseldorf vertreten.
Zum einen ist es wirklich eine Messe, die eben in diesem sehr interessanten, sehr traditionsreichen Einzugsgebiet von Nordrhein-Westfalen, Ruhrgebiet liegt. Es ist einfach toll, dass es da jetzt neben der Art Cologne einen zweiten Impuls gibt. Einen sehr starken Impuls, einen immer stärker werdenden Impuls. Dass der Kunstmarkt jetzt nicht unbedingt gerade fliegt, das ist kein Geheimnis. Aber gerade deswegen sind eben solche Impulse wie diese Art Düsseldorf wichtig und notwendig.
Nicht zuletzt der Standort der Art Düsseldorf im stillgelegten Stahlwerk im Böhler Areal verfüge über deutlich größere Strahlkraft als das Ambiente einer gesichtslosen Messehalle, so Markus Peichel, in den denkmalgeschützten Schmiedehallen, wo einst unter Hochdruck glühender Stahl in Form gegossen und bearbeitet wurde, wird nun zeitgenössische Kunst gezeigt.
Wir zeigen tatsächlich normalerweise fast nicht in Deutschland, weil wir ein sehr internationales Programm haben, auch sehr viele afrikanische Positionen beispielsweise. Und für uns ist tatsächlich der amerikanische Markt sehr wichtig.
Auch Eva Ostendorf, Partnerin der Galerie Christine Jelierde mit Standorten in Berlin, London und West Palm Beach, folgte 2026 zum ersten Mal dem Ruf der viel zitierten rheinischen Sammlertradition.
Ich muss tatsächlich sagen, dass Düsseldorf mich überzeugt hat. Vor 2 Jahren hatte ich die Möglichkeit, hier als Gast mir vor Ort ein Bild zu machen. Und mich hat sowohl das Ambiente überzeugt, die Industriehallen, aber auch der Boutique-Charakter der Messe.
Trotz multipler geopolitischer Krisen, einem Krieg im Herzen Europas und einer Energiekrise, die Kosten für Veranstalter und Aussteller in die Höhe treibt, wächst die Art Düsseldorf 2026. 119 Galerien nehmen in diesem Jahr teil, 108 waren es im vergangenen Jahr. Das internationale Publikum blieb bisher zwar weitgehend aus, die starke lokale Szene soll diese Lücke jedoch schließen. Am Samstagnachmittag war die Stimmung durchwachsen. Viele Galeristen und Galeristinnen hoffen auf ein starkes Finish der Messe am Sonntag. Walter Gehlen, Direktor der Art Düsseldorf, gibt sich auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten optimistisch.
Ich denke, wir haben hier in Düsseldorf als sehr regional verwurzelte Veranstaltung einfach den Vorteil, dass die geopolitischen Verwerfungen bei uns keine so große Rolle spielen. Wir sind nicht abhängig davon, dass Sammler aus den USA nach Düsseldorf kommen.
Große Player wie die Art Basel haben gezeigt, dass man die Resilienz des Kunstmarktes nicht unterschätzen darf. Trotz Krisenstimmung vermeldete die Art Basel 2025 wieder Rekorde. In Düsseldorf werden freilich deutlich kleinere Brötchen gebacken.
Eindrücke von der Art Düsseldorf von Christine Scheucher. Das filmische Schaffen von Alfred Hitchcock überspannt ein halbes Jahrhundert und eines seiner Frühwerke aus den 1920er Jahren ist der Film The Lodger, also der Untermieter, basierend auf der Figur von Jack the Ripper, der als Serienmörder Ende des 19. Jahrhunderts in London ja mindestens 5 Frauen getötet haben soll. Da kann man wohl gespannt sein, wie eine Lodger-Premiere auf der Bühne aussieht, beziehungsweise wie sie sich anhört. In Wuppertal feierte nämlich die Oper The Lodger von Phyllis Tate heute Abend Premiere. Phyllis Tate, eine englische Komponistin, die das Stück 1960 für die Royal Academy of London geschrieben hat. Selten aufgeführt, diese Oper, aber jetzt eben in Wuppertal. Und für uns dabei war Stefan Keim. Hallo und guten Abend.
Guten Abend.
Was ist denn das für eine Oper? Ist es ein blutrünstiges, gruseliges Stück?
Nein, überhaupt nicht. Das Einzige, was aufgeschnitten wird auf der Bühne, ist ein Aktgemälde, weil der Untermieter, der auch die ganze Zeit nur so heißt, The Lodger, der Untermieter, also keinen Namen bekommt, weil das ein religiöser Fanatiker ist, der die ganze Zeit die Bibel liest. Warum ist er der Untermieter? Das ist die Geschichte, die erzählt wird. Es ist vor allen Dingen ein Psychothriller. Da geht's um ein altes Ehepaar, die haben so wenig Geld, dass er schon sagt, ich muss jetzt einen Stuhl verkaufen, um überhaupt ein Laib Brot für uns besorgen zu können. Und da steht ein junger Mann vor der Tür, der zuerst einmal ausgesprochen nett und gut aussehend wirkt und der gleich 4 Monatsmieten im Voraus zahlt. Und sehr, sehr schnell erkennen die beiden, mit dem stimmt was nicht. Und dann kommen ganz, ganz viele Hinweise, wirklich überdeutliche Hinweise, dass es sich da bei Jack the Ripper handelt, den man da oben hat, bis hin, dass der Vermieter ihn mal am Mantel anfasst und plötzlich Blut an den Händen hat. Also überdeutlich, überdeutlich. Aber sie möchten sich auch diese Finanzquelle nicht nehmen. Und da ist es dann auch eine sehr interessante moralische Frage.
Alfred Hitchcock, der ist ja mit The Lodger berühmt geworden. Und es heißt, da seien schon so typische Hitchcock-Elemente in diesem Stummfilm von Hitchcock drin gewesen. Gibt es in Wuppertal auch so etwas wie das berühmte Suspense?
Ja, das schon. Also Hitchcock hat selbst gesagt, das sei sein erster richtiger Film. Also da habe er zu seinem Stil gefunden. Und das übernimmt der Regisseur Greg Eldridge am Anfang vor allen Dingen auch ziemlich genau. Die Ouvertüre klingt gleich schon wie Filmmusik und dazu flackern dann auch Bilder wie beim Stummfilm auf der Bühne. Und später Hitchcock hat ja da auch so, er konnte ja noch nicht mit Tönen arbeiten, um Suspense zu erzeugen. Er hat einfach genial mit Licht gearbeitet. Und so etwas gibt es auf der Bühne dann teilweise auch. Die ist also schon realistisch. Wir gucken in so ein aufgeschnittenes Haus hinein mit 2 Etagen und oben ist dann Jack the Ripper, der Untermieter. Und wenn er dann von diesem Akt so gereizt wird, von der weiblichen Nacktheit, die er in seinem religiösen Fanatismus nicht akzeptieren kann, dann fängt auch dieses Bild so an zu leuchten. Also da gibt es schon so einige Sachen, wo es dann auch einen Hitchcock-Touch hat.
Mhm. Und jetzt stelle ich die Frage, die ich eben bei der Kritik auch schon mal gestellt habe. Gibt es auch noch irgendetwas, was darüber hinausweist?
Ja, also man könnte es sich so denken, dass eben so diese Geschichte, diese Leute, die ja wirklich arm sind, wie weit geht man, wenn man wirklich im Überlebenskampf ist? Das ist etwas, was man auf die heutige Zeit übertragen kann. Die Geschichte und die Inszenierung bleibt aber doch völlig historisch. Und ich habe ehrlich gesagt noch auf eine andere Frage gewartet. Die beantworte ich jetzt einfach, wenn du einverstanden bist. Wie singt der Serienkiller? Und das wollte ich jetzt mal einspielen. Und wir hören vorher eine ganz seltsame Figur, nämlich einen Erzähler.
Als Emma sich dem Zimmer des Untermieters näherte, hörte sie ihn singen, seltsam und wild.
Also so seltsam und wild klingt das eigentlich nicht. Zachary Wilson mit einem sehr schönen, noblen Bariton. Er hat natürlich seine Ausbrüche als Untermieter, als Jack the Ripper. Aber eigentlich ist es eben nicht das Wilde, sondern es ist eben auch so, dass das ein Mensch ist, wo sich auch die Vermieterin Emma dann auch irgendwann Gedanken macht. Mein Gott, ist das vielleicht ein Kranker, dem man doch mehr helfen muss? Das ist auch eine interessante psychologische Wendung. Es wird auch angedeutet, dass sie auch so eine Art erotischen Reiz empfindet, der von diesem Frauenmörder ausgeht. Und was ich vorhin noch meinte, diese Erzählerfigur ist deswegen seltsam, weil die völlig überflüssig ist. Der erzählt die ganze Zeit nur, was man auf der Bühne sowieso sieht. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wieso ist denn diese Rolle nicht einfach gestrichen worden, überflüssig wie sonst was. Es liegt daran, dass diese Oper in den 60er Jahren mal von der BBC mitgeschnitten und produziert worden ist. Und im Radio sieht man es natürlich nicht.
Genau. So, Stichwort, wie singt der Serienmörder? Frage ich jetzt nochmal nach, wie klingt denn diese 1960 komponierte Oper? Weil du hast am Anfang was von Filmmusik gesagt und was wir eben gehört haben, naja, das hörte sich dann eben nicht so nach Filmmusik an.
Nee, das war so ein bisschen so Benjamin Britten und ja. So, ne, der ja der Meister der Thriller-Opern des 20. Jahrhunderts ist. Also das hört man sehr, sehr viel. Aber es gibt auch ganz andere Seiten, zum Beispiel richtige Kneipenchöre. Oh, ich muss aufmachen. Also das sind ja so Lieder von einer Einfachheit, die man jetzt nun nicht in so einer psychologischen Thriller-Oper erwarten würde. Es ist so ein bisschen, also man würde im Feuilleton sagen, da sind wir ja auch Eklektizismus. Also die Komponistin Phyllis Tate nimmt wirklich die unterschiedlichsten Stile zusammen. Meine Oma sagte immer, wenn es so ein Durcheinander zum Mittagessen gab, zusammengefegte Küche.
Ja, insgesamt Urteil, nett.
Ja, es ist schon eine Oper, die sehr reizvoll ist, also von der ganzen Thematik her. Es ist wirklich toll, sie mal auf der Bühne zu sehen, sie jetzt aber zu einem Meisterwerk erklären zu wollen, das jetzt ständig wiedergespielt werden müsste, das wäre dann doch deutlich übertrieben. Aber die Wuppertaler Oper macht es wirklich sehr, sehr gut. Also ein paar Kleinigkeiten kann man an der Inszenierung noch bemäkeln. Da lässt Greg Eldridge wirklich viele Möglichkeiten, noch Spannung zu erzeugen, auch an Feinheiten zu arbeiten liegen. Yorgos Siavras wiederum im Orchestergraben macht das ganz ausgezeichnet, dieses Stück, das doch sehr auseinanderdriftet, musikalisch zusammenzuhalten. Also insgesamt ein guter Opernabend, ein interessanter, aber jetzt auch nicht mehr.
Stefan Keim war bei der Premiere von The Lodger in Wuppertal und dort sind die nächsten Termine am 24. und 26. April. Dankeschön, Stefan.
Gerne.
Kochbücher boomen schon lange und mit ihnen auch eine reiche internationale Küche. Kein Vergleich zur Nachkriegszeit, etwa bis hinein in die 80er Jahre, als Rucola noch ein Fremdwort und an eine Flugmango im Supermarkt nicht zu denken war. Das gilt übrigens für Ost wie West. Und in beiden Teilen Deutschlands bestätigen Ausnahmen natürlich die Regel. Zu den Ausnahmen in der DDR zählt zweifelsohne Ursula Winnington, eine der erfolgreichen Kochbuchautorinnen der 70er, 80er Jahre. Ihr Nachlass wird nun der Sächsischen Landesbibliothek übergeben, nachdem Ursula Winnington vor ziemlich genau einem Jahr gestorben ist. Und dieser Nachlass umfasst Kochbücher, Publikationen, Leserbriefe sowie Fotografien und Korrespondenzen. Wer war denn diese Frau? Habe ich vor der Sendung die Historikerin Birgit Jochens gefragt, Kennerin der Köchinnen und Kochbuchautorinnen aus dieser Zeit. Guten Abend und schön, dass Sie im Studio sind.
Guten Abend, ich freue mich.
Ja, Frau Frau Jochen, Sie haben sich näher mit Ursula Winnington beschäftigt für ein Buch, was Sie geschrieben haben, in dem es um Kochbuchautorinnen geht. Aus Berlin. Mhm. Welche Rolle nimmt denn Ursula Winnington da ein? Wer war diese Frau?
Also die Kochbuchautorinnen aus Berlin, die mich interessiert haben und die in drei verschiedenen Jahrhunderten gelebt haben, haben, wie ich entdeckt habe, alle ein Merkmal. Sie waren mindestens im Aufbruch, manche auch in Rebellion. Und ich denke, Aufbruch gilt für Ursula Winnington auch.
Aber nicht Rebellion.
Rebellion, glaube ich, musste sie nicht machen. Sie hat das mit Charme und Witz und Klugheit, glaube ich, auch so alles regeln können, was sie unbedingt regeln wollte. Und das tat sie dann auch.
Wie sieht dieser Aufbruch aus der Frau, die jetzt im letzten Jahr mit 95 gestorben ist und die so ihr Wirken in den 70er, 80er Jahren hat? Die scheint ja auch wahnsinnig viel rumgereist zu sein.
Ja, das ist eine lange Geschichte. Was den Aufbruch angeht, kann man einfach feststellen, dass sie, die ja eigentlich von Haus aus eine Fachwissenschaftlerin ist, also die hat ein landwirtschaftliches Studium mit einer Promotion abgeschlossen, dass sie sehr früh gesagt hat, das ist mir zu langweilig, ich möchte was Kreativeres machen. Und was sie sich dann hat einfallen lassen, speziell dieses Kochbuch schreiben, hat sie auf eine sehr ungewöhnliche Weise getan. Ich denke auch in der damaligen DDR-Zeit völlig einmaligen Weise. Denn ihre Kochbücher sind alle so eine merkwürdige Melange aus ganz verschiedenen Sachen. Einerseits, und das ist das absolut Spektakuläre an ihren Kochbüchern, hat sie eine große Neigung zu Rezepten aus fernen Ländern. Dann hat sie
in den 70er Jahren, muss man dazu
eben,
sagen, ne?
Wo man die DDR schlecht verlassen konnte. Dann hat sie sich sehr interessiert für kulturhistorische Zusammenhänge, was eben Essen und Trinken angeht. Und das Dritte, was zu ihrer Besonderheit gehört, sie hat es geliebt, so ein bisschen augenzwinkernd über die aphrodisierenden Wirkungen von Lebensmitteln zu sinnieren und hat das eigentlich auch immer eingestreut. Und
was die Sache natürlich umso populärer macht wahrscheinlich.
Natürlich, ja, ja klar. Und es macht auch einfach Spaß, das zu lesen. Und was ihren Aufbruch unterstützt hat und ihn auch möglich gemacht hat, war ihr privates Umfeld. Sie war zunächst verheiratet mit einem Mann namens Wittbrodt, der ist der Direktor der Deutschen Akademie der Wissenschaften gewesen. Und Hans Wittbrodt konnte eben in dieser Funktion die DDR verlassen und auf Vortragsreisen gehen. Und da hat er seine Frau auch mitgenommen, die ist mit Begeisterung ihm auch gefolgt. Und dadurch hat sie schon sehr früh Indien kennengelernt, zu einer Zeit, wo wahrscheinlich die meisten Wahnsinn. Nur davon träumen konnten. Und dann hat sie in zweiter Ehe Alan Winnington geheiratet. Das ist ein Journalist gewesen, der sich in Ost-Berlin niederlassen musste. Und mit Alan Winnington ist Ursula Winnington eben dann nach Spanien, nach Italien, nach Frankreich gereist und ganz oft nach Fernost. Also auch alles Dinge, die man ja normalerweise gar nicht tun konnte. Sie hat sich in allen diesen Ländern sofort interessiert für, natürlich für die Küche, hat Rezepte gesammelt. Und wenn ich das richtig überblicke, hat sie auch zu vielen Menschen, die sie da kennengelernt hat, auch im Fernost, immer noch bis ins hohe Alter Kontakte gehalten.
Diese Texte, die sind ja eben zum einen in Bücher gemündet, aber eben auch in Magazine wie die Sibylle, das Modemagazin oder auch das Magazin war ja auch ein sehr erfolgreiches oder sehr beliebtes Magazin in der DDR. Und was Sie so beschreiben, auch mit diesen leicht erotischen Note, das passt ja auch ins Magazin, wo ja auch hier und da mal so ein bisschen eine leichte Seite des Lebens gefeiert wurde. Waren das denn Rezepte, die zum Nachkochen gedacht waren, oder war es eher so eine Tür in eine andere Welt, die sie da aufgestoßen
Nein.
hat?
Nein, Ursula Winnington war stockpragmatisch. Sie hat wirklich unbedingt gewollt, dass ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger diese Rezepte nachkochen. War natürlich nicht so ganz einfach. So dass das dann schon ratsam war, wenn eben die Großmutter zu einer Reise in den Westen aufbrechen konnte, ihr einen Einkaufszettel mitzugeben, damit sie da verschiedene Sachen besorgen kann.
Ich stelle mir das auch ein bisschen als Gratwanderung vor, zum einen eben diese weite Welt zu feiern, auch im Essen, im Genuss und gleichzeitig im Wissen darum, dass diese Welt anderen den meisten anderen einfach mal gar nicht zugänglich ist. Also zum einen die Nichtmöglichkeit des Reisens, aber zum anderen eben auch nicht unbedingt der Zugang zu den Zutaten, ne?
Ja, ja. Natürlich ist sie auch so von den politischen Größen beobachtet worden. Und die hatten ein durchaus zwiespältiges Verhältnis zu Ursula Winnicken. Einerseits waren sie ganz begeistert darüber, dass sie da so eine produktive, fortschrittliche Kochbuchautorin vorzuweisen hatten. Auf der anderen Seite haben die natürlich immer befürchtet, dass da auch Bedarf und Gelüste geweckt werden, die man möglicherweise überhaupt gar nicht sättigen kann. Und insofern sind ihr manchmal ganz strikte, also die Flügel gestutzt worden. Sie hatte mit ihrem Mann vor, 2 Kochbücher über chinesische Küche zu veröffentlichen. Und da haben die gesagt, no, no, no. Denn in der Zeit waren die Beziehungen zwischen der DDR und China ziemlich problematisch. Und dann haben die beiden stattdessen eben beschlossen, ein Magazin herauszugeben, Küche anderer Länder. Und da haben sie dann alle möglichen Länder berücksichtigt, aber eben auch China. Mhm. Allerdings lieber nicht unter dem Stichwort China, sondern von anderswo.
Also Fusion würde man heute sagen.
Genau, genau.
Es hört sich einfach total zeitgenössisch an.
Ja. Und ich finde, die Kochbücher, die Ursula Winnicken vorgelegt hat, sind in jederlei Hinsicht eigentlich irgendwie zeitgenössisch, weil die sind ja letzten Endes entstanden in einer Zeit, als die DDR mit, also viele Bürger einfach zu dick waren. Und das ist immer problematisiert worden auf allen Ebenen, auf politischen Ebenen, in der Akademie der Wissenschaften, überall. Und von daher war ihr sehr dran gelegen, eben eine andere Küche, eine andere Kost vorzuschlagen, die eben das auch ermöglicht, dass man seine Figur hält. Also sie hat sehr viel für Salate, für Gemüse, für geringe Mengen von Fleisch gehalten, hat das aber eben immer irgendwie charmant angeboten und nicht irgendwie besonders belehrend oder so.
Übermäßiger Fleischkonsum war in der DDR ein Thema, aber auch, glaube ich, übermäßiger Alkoholkonsum. Was ich jetzt interessant fand zu lesen, dass sie in die Kinderkochbücher, die sie geschrieben hat, so weiß ich nicht, ob aus Versehen auch das ein oder andere Rezept mit Eierlikör und anderen Alkoholika geschrieben hat. Ja.
Am Anfang ihrer Karriere stehen eben 2 Kinderbücher, ein Kinderkochbuch und ein kleines Gewürzbuch für Kinder. Und beide sind sehr, sehr merkwürdige Bücher, muss man sagen, denn die sind noch von ihrer sehr wissenschaftlichen Ausbildung geprägt. Also da in diesem Kinderkochbuch müssen die armen Kinder erstmal alle Bestandteile einer Zelle lernen mit den entsprechenden Fachbegriffen, sodass einem schon ganz schwindlig wird, auch wenn die Illustrationen dazu dann witzig sind, aber die Texte sind eigentlich noch nicht mal für Erwachsene so richtig gut verkraftbar. Und ganz schräge ist dann eben, was da gekocht wird. Also ich kann mir irgendwie einfach nicht vorstellen, dass Kinder sich für das Kochen eines Rinderbratens unbedingt erwärmen können. Ja, und dass sie dann eben in diesem kleinen Gewürzbuch den Hinweis kriegen, dass es ganz nett ist, wenn man so einen hübschen Nachtisch zubereitet, wenn dann ein kleiner Tropfen Rum oder Arak oder sonst was drin ist.
Da sehr unbefangen.
Würde natürlich so der eine und andere Leser in Ohnmacht fallen.
Frau Jochens, wie kann man denn diese Ursula Winnicken einordnen zeitlich? Oder ich frage mal anders, hatte sie Vorbilder? Hatte sie jemanden kopiert oder ist sie von ganz alleine auf dieses Format Schreiben über Rezepte gekommen?
Ich muss sagen, ich habe nie von ihr, von irgendwelchen Vorbildern oder sowas gehört. Während sie ganz viel erzählt hat von Menschen, die ihr dann in irgendwelchen Ländern zu Rezepten verholfen haben oder ihr irgendwelche interessanten Kochtipps gegeben haben oder so.
So viel zu Ursula Winnicken, deren Nachlass jetzt übergeben wird an die Sächsische Landesbibliothek. Über sie gesprochen habe ich mit der Historikerin Birgit Jochens. Vielen Dank für den Besuch im Studio hier.
Gerne.
Und bevor wir in die Feuilletons schauen, Abschied von der französischen Filmikone Nathalie Baye. In Frankreich eine Berühmtheit, spielte in fast 100 Filmen mit Godard, Truffaut, Chaprol, später auch Xavier Dolan. Und sie spielte mit bei Catch Me If You Can sowie Downton Abbey 2. Nathalie Baye ist jetzt im Alter von 77 Jahren gestorben. Die Kulturpresseschau mit dem Wochenrückblick von Klaus Bokatzky.
Wie schmecken Vitamine, war die Kinderfrage, die Max in dieser Woche der Tageszeitung Taz stellte. Max ist 4 und in dem Alter werden eben noch kluge Fragen gestellt. Zu infantilen Erwachsenen, denen wir die Klugheit von kleinen Max wünschen würden, kommen wir später noch, leider. Jeder Mensch braucht sie zum Leben, erklärte Lil Messer in der Taz die Vitamine. Sie sind wichtig für unsere Knochen, Zähne, unser Blut, aber auch für unsere Zellen und das Immunsystem, also das System, das uns vor Krankheiten schützt. Und wie schützen wir, hoffentlich klugen Erwachsenen, in diesen harten Zeiten unser seelisches Immunsystem? Früher war ich ein düsterer Mensch, bekannte Jamil Saki. Wenn ich die Schlagzeilen las, dachte ich mir, wie furchtbar. Dieser Gedanke weitete sich aus. Alles ist schrecklich und es wird noch schlimmer werden, meinte der Psychologieprofessor an der amerikanischen Stanford University im Interview mit Christ und Welt, den Seiten für Glaube, Liebe, Hoffnung der Wochenzeitung Die Zeit. Wenn ich heute merke, dass meine Gedanken sich hochschaukeln wollen, sage ich zu mir, Moment mal, lass uns dein Gefühl einem Faktencheck unterziehen. Woran machst du fest, dass die Zukunft schlimmer sein wird als die Gegenwart? Dann wollen wir jetzt mal glauben, lieben und hoffen mit einem Mann, der ein Feuilleton-Thema der Woche war. Und das ist nicht der, der einen Vornamen trägt, den der kleine Max mit seinen 4 Jahren vielleicht schon aus der Comicwelt von Entenhausen kennt. Das ist nämlich ein guter. Die Frage, ob Gott existiert, kann mit den Mitteln des Feuilletons nicht beantwortet werden, stand in der Süddeutschen Zeitung. Aber der Umstand, dass der Papst existiert, dass Leo XIV. Tut, was er tut, sagt, was er sagt, ist ein starkes Zeichen dafür, dass der Glaube an diesen Gott ein Trost und eine Ermunterung ist in unseren Tagen des Wahnsinns und der Amoral. Oder zumindest der Glaube an den Papst, der, wie sich jetzt für alle sichtbar offenbart, ein ganz kompetenter Stellvertreter ist, schrieb Claudius Seidel in einer Woche, in der der Heilige Vater sich zum wirkmächtigsten Kritiker des Herrschers im Weißen Haus zu entwickeln scheint. Papst Leo XIV. Mag zuweilen blass wirken, doch Trumps ruchlose Rhetorik und seine Umwertung christlicher Werte hat er früh erkannt und kritisiert, würdigte Thomas Assheuer in der Zeit. Und damit sind wir nun also bei Donald, nicht Duck, sondern Trump. Und wie wir wissen, sieht sich der amerikanische Präsident ja nicht nur als Stellvertreter Gottes auf Erden wie der Papst, sondern als Gottes Sohn persönlich. Im Internet verbreitete er ein Bild, das ihn als heilenden Christus zeigt, umflattert von Kampfflugzeugen, Engeln und amerikanischen Adlern. So Hannes Stein in der Tageszeitung Die Welt. Dass damit die Grenze zur Blasphemie überschritten war, fiel nun sogar einigen von Trumps Anhängern auf. Daraufhin leugnete der Präsident, dass er sich als Gottes Sohn habe darstellen wollen und ließ das Bild löschen. Stattdessen erklärte er sich dann am Mittwoch wenigstens zum Heiligen. Sein neues Online-Gemälde zeigt, wie Jesus Christus seine Arme um Donald legt. Er hat etwas von einem heiligen Narren, lasen wir in der Frankfurter Rundschau. Gerade solche Figuren können Gefolgschaften aufbauen, meinte im Interview der emeritierte Philosophieprofessor Peter Sloterdijk. Sollte er wirklich verrückt sein, wäre das für manche Anhänger ein zusätzlicher Grund, ihm zu folgen. In der christlichen Zivilisation gibt es eine Disposition, auf den Verrückten als Gesandten zu schauen. In Russland freilich noch stärker als in Amerika. Aber von seinem geistigen und Amtsbruder im Kreml lassen wir jetzt mal ab. Wir gehen in die Schöpfung. Timmy ist, stand in der Taz, einer von uns, ein reiner Charakter, leidensfähig und stolz. Das schrieb Uli Hahnemann über jenes Lebewesen, das derzeit unsere Schlagzeilen prägt, wie sonst nur extrem komplizierte Zweibeiner. Und so gibt es nun endlich wieder Anstalten, das aktuelle Herzenstier der Deutschen zu retten. Mediamarkt-Mitgründer Walter Gunz wird gemeinsam mit einer nicht weiter genannten Unternehmerin einen neuen Rettungsversuch des erst in der Lübecker und nun in der Wismarer Bucht gestrandeten Buckelwals Timmy finanzieren. Doch das finden nicht alle gut. Das Spektakel, bei dem das kranke Tier, bei dem unter anderem von irreversiblen Organschäden ausgegangen werden muss, auf Luftkissen in die Nordsee gezogen werden soll, macht die traurige Wahlepisode zu einer verpassten Chance, hieß es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die nicht abschwellende Aufmerksamkeit, so Petra Ahne, könnte genutzt werden, um ins Bewusstsein zu rufen, wie es um die Meere und seine Bewohner so ganz allgemein steht. Eine Autopsie gäbe Aufschluss darüber, in welchem Maß seine Verfassung menschengemachte Gründe hatte. Und damit zum abschließend versöhnlichen Rat, worauf wir Menschen bei unserer Ernährung achten sollten, nicht nur kluge Vierjährige. Am besten jeden Tag bunt essen, dann sind die Vitamine meist ganz von alleine dabei, empfahl die Taz. Besonders viel davon steckt in Paprika, Orangen, Erdbeeren oder Rosenkohl. Guten Appetit.
Das war die Kulturpresseschau mit dem Wochenrückblick von Klaus Pokatzki und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.